bei mir ging es ja im Speziellen um zwei Länder, Uruguay und Spanien, die jetzt wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen nicht genauer kennen. Aber Haushaltsarbeit kann man ganz offiziell auf zweierlei Weisen definieren. Das eine ist über den Inhalt der Arbeit, also was tun die Personen, die im Haushalt beschäftigt sind? Putzen sie, kochen sie, passen sie auf Kinder auf Ältere, pflegen sie, Kranke? Also da gibt es wirklich noch vielseitige Arbeitstätigkeiten, die uns vielleicht zunächst nicht einfallen. Manchmal fallen auch Portiers oder Gärtner und Gärtnerinnen unter diese Tätigkeit. Aber die andere Art und Weise, das zu definieren, die wir in Deutschland gar nicht so intuitiv drauf haben, aber die Internationale Arbeitsorganisation vorschlägt und die auch sowohl in Uruguay als auch in Spanien angewendet wird, die bezieht sich tatsächlich darauf, wo die Arbeit stattfindet und wer Arbeitgeber ist oder die Arbeitgeberin. Und das ist eben der private Haushalt. Das macht es ein bisschen leichter, darüber zu sprechen, also von Hausangestellten oder Haushaltshilfen, ein Wort, das ich ungerne verwende, aber von bezahlter Hausarbeit zu sprechen, ist dann einfacher, weil man dann sagen kann, die Tätigkeiten sind in der Regel so wenig voneinander abgegrenzt. Man tut ein bisschen von dem einen, ein bisschen was vom anderen. Selten ist man wirklich nur für eine Sache abgestellt. Und dann kann man eben sagen, das ist egal, ich bin von einem Privathaushalt angestellt, das ist bezahlte Hausarbeit.
Und du hast es ja eben schon selber gesagt, dass du sozusagen in deiner Forschung die Schwerpunkte sind Uruguay und Spanien, auch ein historischer Blick auf diese Länder, in denen es Hausangestellte geschafft haben, sich unter verschiedenen Bedingungen zusammenzuschließen und aufzubegehren. Was hat das dort möglich gemacht? Oder nochmal von sozusagen von der anderen Seite gefragt, hast du dir diese sozusagen Länder rausgesucht oder in den Blick genommen, weil es die sprechendsten Ereignisse waren für Arbeitskämpfer in diesem Feld?
Du hast natürlich recht, Hausangestellte fallen einem jetzt nicht zuallererst ein, wenn man über Arbeitskämpfe nachdenkt, weil sie eben meistens alleine heutzutage in einem Haushalt arbeiten. Allerdings ist diese Tätigkeit ja uralt. Also es gibt schon ganz früh Dienstboten, Dienstmädchen, Knechte. Die Herr-Knecht-Frage ist auch eine, die auch sogar schon Adam Smith beschäftigt hat und Hegel und ich weiß nicht wen noch, auch mit der Frage von Kolonialismus und von Sklaverei viel zu tun hat, ne? Und als ich mir überlegt habe, welche Fälle möchte ich untersuchen, also was ist die Geschichte von bezahlter Haushaltsarbeit, von dieser Dienstleistung, die wir kaum bemerken und die es aber eigentlich schon immer gibt, da habe ich vielleicht auch, weil ich eben auch in Argentinien geboren bin, meine Mutter aus Argentinien kommt und ich dort das Thema viel präsenter habe, also das ist dort viel bekannter. Dort gibt es auch immer noch Häuser, die gebaut werden, also Neubauten mit Eingängen für Dienstboten und Eingängen für die Herren und Damen des Hauses. Also das alles in den reicheren Vierteln natürlich. Da war mir das eben präsenter und ich wusste, in Lateinamerika wird das viel besprochen, es ist ein großes Thema. Und ich wusste auch, es gibt dort gerade neue Gesetzesentwürfe und ich habe mich gewundert, woher kommt das denn, dass endlich Haushaltsarbeit teilweise integriert wurde in das Normalarbeitsgesetz. Also endlich, eigentlich zum allerersten Mal in den, also natürlich auch in vielen lateinamerikanischen Ländern, über 100 Jahre alten Gesetzen zum 8-Stunden-Tag beispielsweise integriert wurden. Da war mir irgendwie klar, okay, da muss es irgendwelche Kämpfe gegeben haben. Also insofern habe ich mich, was Uruguay angeht, sehr für ein Land interessiert, das dann mit zunehmender Forschung eben, wie mir deutlich wurde, sich rauskristallisierte als der Vorreiter wirklich in den Rechten von Hausangestellten. Dort gibt es inzwischen nicht nur die Gewerkschaft, die es schon seit den 60ern gab und die sich neu gegründet hat nach der Militärdiktatur, sondern auch selbst Arbeitgeberinnen. Der alte ehemalige bürgerliche Hausfrauenbund hat sich bereit erklärt, Tarifverhandlungen zu führen. Das heißt, es gibt Tarifverhandlungen wie in jedem anderen Sektor auch. Und damit können sich da tatsächlich, also wenn auch, natürlich nicht in dem Umfang, in dem man sich das wünschen würde, aber doch Arbeitsbedingungen angleichen an so einem Normalarbeitsverhältnis. Und in Spanien, das hat mich interessiert, weil leider genau das Gegenteil der Fall ist. Also weil wir da einen europäischen Fall haben mit dem größten Kollektiv an Hausangestellten. Das sind allein nach offiziellen Statistiken 700.000 Frauen. Also wirklich in beiden Sektoren, Uruguay und Spanien, etwa 97% weibliche Angestellte. Deswegen spreche ich hier ganz offensiv von Frauen. Und in Spanien habe ich am Anfang gar nicht an Arbeitskämpfe gedacht, auch wegen dem langen Frankismus nicht. Und kam aber auch da im Zuge meiner Arbeit an Kämpfe heran und fand die total unwahrscheinlich und sehr, sehr schön und sehr traurig zugleich. Also wenn du möchtest, kann ich da auch noch was zu erzählen.
Ja, also was ich gerade noch gedacht habe, ist das denn sozusagen möglich, dass diese Kämpfe auch überhaupt erst ermöglicht werden dadurch, dass Hausarbeit sozusagen einen anderen, wenn auch nicht positiven, aber einen sichtbaren Stellenwert in der Gesellschaft hat? Weil mich hat vorhin ein weiteres Redaktionsmitglied von Korax darauf aufmerksam gemacht, dass der Deutschlandfunk vor kurzem berichtet hat, dass sich gerade immer mehr in Deutschland, immer mehr Menschen sich sozusagen auch wieder Menschen bezahlen, die für sie die Hausarbeit tun. Aber das ist was, glaube ich, was, ich will nicht sagen tabuisiert, aber einfach nicht, nicht stattfindet.
Ich würde fast sagen tabuisiert. Also ich habe den deutschen Fall nicht studiert. Es gibt andere, die haben das mehr gemacht. Aber ich weiß von einem Forschungsnetzwerk aus Italien, die mich angesprochen haben, mit denen ich in Kontakt bin, die haben Forscherinnen in verschiedenen Ländern, unter anderem auch Deutschland, und die sagen, Deutschland ist der schwierigste Fall, was einfach das Beschaffen von Literatur und von Statistiken und Daten zu Hausangestellten ist. Und ich glaube, das ist nicht von ungefähr. Ich habe auch da viel drüber nachgedacht. Ich glaube, es könnte von solchen Faktoren auch kommen, dass man sich in Deutschland gerne eigentlich als klassenlos, als höchstens in Schichten geteilte Gesellschaft gesehen hat. Es ist so ein Mittelschichtsglaube, ganz tief verankert. Und die Mittelschicht, die profiliert sich eben nicht darüber, dass sie Hausangestellte hat und auch nicht darüber, dass sie als Hausangestellte arbeiten. Wenn man historisch noch weitergehen möchte, vielleicht hat es sogar was damit zu tun, mit so einem Denken, dass man innerhalb von einer Volksgemeinschaft nicht sowas hat. Das wäre jetzt vorgegriffen. Also wenn man im Grunde müsste man es ja genau analysieren. Aber es gibt tatsächlich nicht mal diese Kategorie in den Arbeitsstatistiken, und selbst in Spanien, wo das wirklich sehr viel zu kritisieren gibt an der Situation von Hausangestellten, muss ich sagen, gibt es zum Glück wenigstens das. Also es gibt Statistiken, die mir sagen, wie viele sind in der Sozialversicherung, wie viele sind dort und dort. Ne? Das Einzige, wo ich online mal dazu kam, wie Deutschland sich eigentlich zu der Situation der Hausangestellten verhält. Es gibt eine internationale Konvention der ILO, die verlangt einen Mindestschutz für Hausangestellte, also wirklich einen Mindestschutz. Das ist jetzt kein Forderungskatalog der Gewerkschaft oder so. Und Deutschland hat den später als lateinamerikanische Länder zögerlicher unterschrieben und dann eben die 24-Stunden-Hilfe davon ausgenommen. Und damit eigentlich genau den Fall, den wir gerade am deutlichsten als prekärste Arbeitssituation bezeichnen könnten, also die Pflege von meistens osteuropäischen Hausangestellten, die wochenlang ohne Pause in deutschen Haushalten arbeiten und die total unsichtbar gemacht werden.
Genau, das ist ja das Nächste. Also wenn wir schon so diese These von der die Volksgemeinschaft und so, du schreibst das auch in dem Ankündigungstext für die Veranstaltung am Sonntag, dass es auch so eine Bewegung gibt mittlerweile in Berlin, dass sich migrantische Arbeiterinnen in einem Netzwerk versammeln, weil das ja tatsächlich diejenigen sind, die Hausangestellte sind. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen, wie das doch aktuell aussieht?
Also das Respekt-Netzwerk in Berlin, ich habe leider nur losen Kontakt zu ihnen. Ich weiß, dass sie auch viele illegalisierte Migrantinnen organisieren und dass es dann eben Leute gibt, die für sie sprechen, damit, weil die nicht in der Öffentlichkeit auftreten wollen, haben sich gegründet, um genau diese Situation, dass Deutschland diese ILO Konvention nicht so ganz unterzeichnet und die Situation von Hausangestellten so unsichtbar ist. Dagegen haben die sich organisiert. Im Augenblick läuft das meistens eben auf eine Sichtbarkeitskampagne heraus. Ne? Soweit ich weiß, sind jetzt ganz klare Arbeitskämpfe im Sinne von Streik in Deutschland noch nicht angezettelt worden. Von diesen Fällen wirklich von Hausangestellten Streik und von so einer traditionelleren Arbeitsorganisation oder Arbeitskämpfen habe ich in Uruguay und Spanien auf jeden Fall erfahren.
Da wäre für mich auch nochmal die Frage, was ist denn überhaupt das Angestelltenverhältnis? Also selbst wenn es jetzt, gut, wenn es jetzt um migrantische Arbeiterinnen im Jahr 2018 in Berlin geht, kann ich mir gut vorstellen, dass die Anstellung jetzt nicht auf einem Vertrag basiert. Wie ist das denn in Uruguay in den 60er Jahren gewesen? Also was für ein Angestelltenverhältnis meint das denn überhaupt?
Genau, also es ist meistens informell, in Deutschland auf jeden Fall sehr, sehr stark. Es gibt ja auch wirklich nur Schätzungen, die schwanken, glaube ich, zwischen 1 und 4 Millionen Haushalten. Und selbst die erscheinen mir manchmal noch ein bisschen niedrig. In Uruguay in den 60ern, als die sich gegründet haben, Hausangestellte hatten immerhin schon auch eine Kategorie im Arbeitsrecht, aber der war eben nicht und fiel nicht unter das unter die Normalarbeit, also nicht in den 8-Stunden-Tag, keine Wochenendruhe. Waren meistens nicht rentenversichert, das ist sowieso erst sehr spät gekommen. Also es gab dann so allererste Versuche von Krankenversicherung, zumindest für einzelne Tage. Arbeitsversicherung gab es auch keine, also wirklich von so ganz basalen Dingen. Und auch ein ganz großes Problem ist, dass es keine Arbeitsinspektionen gibt oder real keine Arbeitsinspektionen gibt für viele Hausangestellte. Die können nicht wie in Fabriken einfach ihren Besuch anmelden oder auch nicht anmelden, vorbeikommen und schauen, geht das da einigermaßen sachgemäß zu. Ganz zu schweigen jetzt von Übergriffen natürlich, also auf die Hausangestellten natürlich im privaten Umfeld viel häufiger geschehen als noch sonst in der Arbeitswelt. Ne? Das wäre mit dem Grundgesetz der meisten Länder gar nicht vereinbar, dass der Staat in den Privathaushalt von Leuten reinplatzt und guckt, wie ist denn da die Arbeit von der Hausangestellten. Ist das sicher? Ist das gesundheitlich nicht schädigend und so? Und da muss man ganz schön tricksen. Das haben die halt in Uruguay geschafft inzwischen, aber das war in den 60ern dort auch nicht großartig anders. Ne?
Vielleicht können wir zuletzt noch mal darauf kommen, du hattest es vorhin schon gesagt, dass es immer noch Frauen betrifft. Das heißt, es ist nach wie vor auch ein feministisches Thema. Die Veranstaltung findet in der Mona Lisa statt am Sonntag. Das ist tatsächlich so.
Ja, das ist so. Also die ILO geht von 83% Frauen aus in dem Sektor weltweit. Und das liegt eben daran, dass sowas wie Bodyguards, Portiers und Gärtner, ich sage das jetzt auch mal bewusst so zugespitzt, dann auch eben in diese Kategorie der Angestellten im Privathaushalt zählen. Und dadurch die Quote an Frauen gedrückt wird. Die klassischen Haushaltsaktivitäten, Tätigkeiten verrichten, das sind noch zu über 95% Frauen. Ja, also in Uruguay habe ich dann auch, als ich festgestellt habe, okay, die Situation verbessert sich tatsächlich, wäre das jetzt vielleicht eine Situation, in der sich das ein bisschen, in der vielleicht auch Männer überlegen könnten, ja, werde ich vielleicht Hausangestellter? Da putze ich vielleicht in verschiedenen Haushalten, dann bin ich ein bisschen flexibler mit meiner Arbeitszeit oder was weiß ich, wenn das so ein bisschen besser bezahlt ist, als es heute ist, ne, und abgesicherter ist. Und da habe ich die Gewerkschafterinnen gefragt und die meinten, sie können sich das nicht vorstellen, dass es in nächster Zeit zu einem geschlechtsneutraleren, zu so einer Verteilung kommt, in der auch mehr Männer in diesen Sektor gehen. Das zeigt auf jeden Fall ganz deutlich auch diesen Zusammenhang von Prekarisierung und weiblicher Arbeitstätigkeit und wovon wir eigentlich sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass wir die Arbeitswelt für Frauen verbessern wollen. Da muss es meines Erachtens ganz klar um solche Forderungen gehen, wie Sektoren, die klassisch weiblich sind und die immer noch in vielen Ländern die größte Menge an weiblichen Angestellten fassen, also auch in Spanien, dass die unter ganz anderen Bedingungen stattfinden müssen. Ansonsten brauchen wir davon gar nicht zu reden, wie Frauen in den Chefsessel kommen.